RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Olaf Knapp. Ein Bundesgericht in den USA blockiert fast alle Zölle, die Präsident Trump verhängt hat. Er hatte sich dafür auf ein Notstandsgesetz berufen und damit laut Gericht für internationalen Handel in New York seine Befugnisse überschritten. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Die Entscheidung ist eine herbe Niederlage für Trump. Aber gleichzeitig ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen, denn die US-Regierung dürfte das Urteil anfechten. Erst einmal hat das Bundesgericht aber mitgeteilt, dass die betreffenden Zölle aufgehoben und dauerhaft untersagt würden, also unter anderem die pauschalen Abgaben auf Waren aus China, Mexiko und Kanada. Die Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden. Deswegen hatten mehrere Bundesstaaten gegen Trumps Alleingänge geklagt. Der will nach eigenen Angaben Handelspartner unter Druck setzen, um, Zitat, bessere Deals für die USA auszuhandeln.
Die neue schwarz-rote Regierungskoalition will schnell die Wirtschaft ankurbeln. Darauf haben sich Union und SPD im ersten Koalitionsausschuss verständigt. Aus der Nachrichtenredaktion Karin Busche.
2,5 Stunden haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt zusammengesessen. Und jetzt soll es schnell gehen. Die Koalitionspartner haben sich auf ein Sofortprogramm verständigt. Unternehmen und private Haushalte sollen zügig entlastet werden. Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Die ersten Gesetze sollen laut Bundeskanzler Merz bis zu den Sommerferien auf den Weg gebracht werden. Bundesfinanzminister Klingbeil sagte, die Menschen in Deutschland müssten sehen, dass sich die Dinge veränderten.
Kulturstaatsminister Weimer plant eine Abgabe für die Digitalkonzerne wie Google und Meta. Ein Gesetz dazu werde vorbereitet, sagte er dem Stern. Plattformen, die Medieninhalte nutzen, könnten demnach verpflichtet werden, 10% ihrer Werbeeinnahmen abzugeben. Vorbild ist Österreich. Im Nachbarland müssen große Online-Plattformen seit 2020 5% ihrer Einkünfte aus der Werbevermarktung abführen. Weimer spricht von einem Plattform-Soli. Er wirft den Betreibern vor, Steuern zu vermeiden. Wegen heftiger Waldbrände sind im Zentrum Kanadas mehr als 17.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Es handele sich um die größte Evakuierungsaktion in der Provinz Manitoba seit Menschengedenken, sagte deren Premierminister. Für die gesamte Provinz sei der Notstand ausgerufen worden. Die örtlichen Behörden zählten bislang 22 aktive Feuer. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland, am Tage meist trocken, im Südosten einzelne Schauer. Im Nordwesten später Regen, Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Und morgen am Freitag im Norden und Nordosten Schauer, im Südwesten freundlicher 17 bis 29 Grad. Es ist 5.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Bevor wir zu den Straßen kommen, erst noch eine Gefahreninformation für die Stadt Schleswig in Schleswig-Holstein. Dort ist ein Großbrand im Moment und deshalb kommt es zu einer Rauchentwicklung. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Schalten Sie bitte auch Lüftungen und Klimaanlagen ab. Die A5 Karlsruhe Richtung Basel ist zwischen Achern und Appenweier nach einem Unfall gesperrt. Und dann noch eine Sperrung, und zwar ist die A40 betroffen, Essen Richtung Duisburg zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop. Da laufen Bauarbeiten und deshalb ist die Autobahn noch bis Dienstag früh hier gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Sebastian Ottowitz. Schönen guten Morgen. Sie hatten es angekündigt. Gleich nach der Amtsübernahme wollte die neue Bundesregierung etwas tun im Bereich Migration. Härter durchgreifen war das Schlagwort. Jetzt hat das Kabinett Gesetze auf den Weg gebracht, die genau das zumindest ausdrücken sollen. Die harte Hand, die die Migration beschränkt und besser steuert. Aber worum geht's in den Beschlüssen? Zum Beispiel soll der Familiennachzug für Geflüchtete ausgesetzt werden, also für jene Geflüchteten, die in Anführungszeichen nur einen sogenannten subsidiären Schutzstatus haben. Was das nach Ansicht der Regierung bewirken soll, das erklärt Anne-Kathrin Mellmann.
2 Jahre lang sollen Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ihren Angehörigen nicht nach Deutschland hinterherziehen dürfen. Bislang konnten pro Monat maximal 1.000 dieser sogenannten Subsidiärschutzberechtigten nach Deutschland kommen. CSU-Innenminister Alexander Dobrindt begründete das Gesetzesvorhaben unter anderem mit einer Entlastung der Kommunen.
Die Familien erziehen nicht nach. Das bringt die Direktentlastung. Es kommen auch weniger Leute, die sich dann auf den Weg machen, weil umgekehrt wird es wahrgenommen in der Welt. Es gibt keine Möglichkeit des direkten Nachzugs für Familienangehörige und deswegen dann auch weniger Bereitschaft, dass ein Familienangehöriger sich auf den Weg macht, um dann genau diesen Mechanismus zu nutzen. Wenn er nicht existiert, kann er nicht genutzt werden. Und deswegen bringt es auch über diese Art und Weise Entlastung.
Grüne, Linke und die großen Kirchen kritisieren das Vorhaben. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, bezeichnete die Entscheidung als unbarmherzig. Beim Familiennachzug handle es sich um einen der wenigen legalen Zugangswege. Der Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche, Christian Stäblein, erinnerte an das Gebot der Nächstenliebe. Kinder und Eltern gehörten zusammen. Außerdem beschloss das Kabinett das Ende der schnellen Einbürgerung nach nur 3 Jahren. In Zukunft soll es den deutschen Pass erst nach 5 Jahren geben. Damit schafft die schwarz-rote Koalition eine Regelung der Vorgängerregierung wieder ab. Beide Vorhaben entsprechen dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD.
Die neuen Migrationsgesetze, die die Bundesregierung beschlossen hat, sie sind vor allem für den neuen Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU ein Erfolg, so sagt er es. Das will und kann unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz aber so nicht stehen lassen.
Die Meinung.
Wer dem neuen CSU-Innenminister Alexander Dobrindt zugehört hat, sollte skeptisch werden. Das war ein Paradebeispiel für Symbolpolitik. Da verkauft jemand Schwarz für Weiß. In den ersten 10 Sekunden seines Pressestatements hat Dobrindt wörtlich gesagt: Wir haben heute Entscheidungen getroffen zur Reduzierung der illegalen Migration. Und das stimmt nicht. Was das Kabinett heute abgeschafft hat, ist eines der wenigen kontrollierten Instrumente regulärer Migration, die Deutschland überhaupt hat. Es geht um den Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten. Familiennachzug hieß bis jetzt, maximal 1.000 Menschen pro Monat, also ziemlich wenige, die streng überprüft werden, von denen deutsche Behörden alles wissen, was sie wissen wollen. Sonst werden diese Leute nämlich nicht zugelassen. Familiennachzug hieß bis jetzt, dass eine Person, der man hier in Deutschland ganz offiziell Schutz gewährt hat, ihren Ehepartner, Kinder oder Geschwister aus Kriegs- und Krisengebieten nachholen darf und damit auch emotional stabiler hier ankommen kann. Wenn diese handverlesenen 1.000 Menschen im Monat von einem Innenminister mal eben zu illegalen Migranten gemacht werden, dann finde ich das respektlos und selbstgefällig. Das ist Steckenbleiben im Wahlkampf oder aber auch jetzt unter dem Druck stehen, das einhalten zu müssen, was man im Wahlkampf so alles versprochen hat. Egal wie unsinnig es ist, solange es hart genug klingt. Dobrindt begründet die Maßnahme auch mit der Überlastung der Behörden. Ich hätte da mal eine verrückte Idee. Warum nicht endlich was tun gegen die Überlastung der Behörden? Warum die Ausländerbehörden nicht nach 10 Jahren Debatte endlich mal ausstatten mit mehr Personal? Momentan warten Menschen, die auf den Familiennachzug setzen, rund 2 Jahre, bis so ein Verfahren durch ist, wegen der strengen Kontrollen, der geringen Anzahl, die einreisen darf, und der überforderten Behörden. Dobrindt will den starken Mann markieren. Aber mit Verlaub, lassen Sie sich nicht schwarz für weiß verkaufen, sondern schauen Sie genau auf die Promomaschine, Alexander Dobrindt.
Das war die Meinung unserer Korrespondentin Bianca Schwarz aus dem ARD Hauptstadtstudio. Seit gut 5 Stunden sind wir drin im nächsten Feiertag, Christi Himmelfahrt oder für viele auch einfach Vater- oder Herrentag. Auf jeden Fall ein Tag, an dem die allermeisten nicht arbeiten müssen. Dabei sollen wir ja nach Ansicht des Bundeskanzlers alle mehr arbeiten, um der Wirtschaft auf die Beine zu helfen. Also vielleicht einen Feiertag besser abschaffen? Ganz abgesehen von der Debatte, ob das genug Geld und zusätzliche Wirtschaftskraft bringen würde, wäre es für die Politik gar nicht so einfach, einen bundesweiten Feiertag einfach abzuschaffen. Effi Seibert.
Feiertage gibt es jede Menge. In Baden-Württemberg sogar stolze 12 pro Jahr. Das ist mehr als in den meisten anderen Bundesländern. Und damit sind wir schon bei der ersten Hürde. Feiertage legen nämlich die Bundesländer jeweils selbst fest. Wenn man also bundesweit einen streichen will, dann gibt es schon mal viel Gerangel. Bis auf 3 Feiertage, die bundesweit gefeiert werden, sind alle anderen kirchliche Feste. Nun könnte man natürlich sagen, in Zeiten, wo die Kirchen leer sind und die Deutschen scharenweise aus der Kirche austreten, da könnte man doch mal so einen Feiertag streichen. Bundesweit kämen dafür Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten ins Spiel. Immer wieder gab es Forderungen, zum Beispiel den 2. Feiertag bei solchen Festen abzuschaffen. Bisher ohne Erfolg. Der einzige kirchliche Feiertag, der in der jüngeren Vergangenheit dann tatsächlich abgeschafft wurde, ist der Buß- und Bettag. Er dient Protestanten zur Besinnung und Neuorientierung. Das müssen die jetzt während der Arbeit machen, denn dieser Feiertag wurde 1995 gestrichen, um die Mehrkosten für die Pflegeversicherung zu finanzieren. Außer in Sachsen. Da ist er weiterhin arbeitsfrei. Bleiben die 3 Feiertage, die keine kirchlichen Festtage sind. Neujahr, 1. Mai und Tag der Deutschen Einheit. Der 1. Mai dürfte auf Riesenprotest bei den Gewerkschaften stoßen, wenn man an dem Tag arbeiten sollte. Der Tag der Deutschen Einheit ist ein wichtiges Symbol für Ost und West. Hier hatte allerdings der damalige Kanzler Gerhard Schröder schon mal vorgeschlagen, ihn einfach immer am ersten arbeitsfreien Sonntag im Oktober zu feiern. Ist bisher nicht passiert. Und Neujahr? Dass nach der nächtlichen Silvestersause der 1. Januar dann ein besonders produktiver Arbeitstag werden könnte, das glaubt wahrscheinlich auch niemand.
Evi Seibert erklärt, warum es gar nicht so einfach ist, einen Feiertag einfach abzuschaffen. Wie wird's Wetter heute an diesem Feiertag, an Christi Himmelfahrt, Vater- oder Herrentag? Es wird wechselhaft sein. Im Süden und Südosten kann es immer mal wieder regnen. Im Westen bleibt es die meiste Zeit trocken, aber wolkig. Und im Norden, auch an der Nordsee, da regnet es immer wieder. Eine Ausnahme im Norden ist die Ostsee. Dort kommt zwischendurch immer mal wieder die Sonne raus, genauso auch im Südwesten Deutschlands. Dort ist es auch am wärmsten heute bei bis zu 24 Grad, ansonsten 16 bis 21 Grad. Schauen wir auf aktuelle Temperaturen. Besonders kühl ist es im Moment im Norden, in Bremen zum Beispiel bei 6 Grad oder in Hannover und Kiel bei 8 Grad. Eine Ausnahme im Norden ist Rostock an der Ostsee, 12 Grad dort schon und damit genauso warm wie in Berlin, München oder Stuttgart. Ein bisschen kühler aktuell noch in Frankfurt bei 10 Grad oder in Köln bei 8 Grad. Und jetzt ist es 5:12.
Das Interview.
600 Tage. So lange ist der Angriff der Hamas auf Israel inzwischen her. Mehr als 1200 Menschen wurden ermordet. 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer sollen mindestens 20 lebende Geiseln in den Fängen der Hamas sein. Dazu die sterblichen Überreste von 35 Verschleppten. Dieser 7. Oktober 2023 war der Ausgangspunkt einer Spirale der Gewalt. Das erklärte Ziel der Hamas ist die Zerstörung des Staates Israel. Das erklärte Ziel Israels ist die Zerstörung der Hamas. Meine WDR-Kollegin Andrea Backhaus hat mit Andrea Liffner darüber gesprochen. Die promovierte Historikerin ist in München aufgewachsen, lebt mit ihrer Familie in Tel Aviv. Inwiefern sieht sie einen Unterschied, wie in Israel und in Deutschland über die Geiseln gesprochen wird?
Naja, hier in Israel ist das für uns tagtäglich Thema. Ich bin relativ häufig auf Kundgebungen und Demonstrationen. Aber auch wer das nicht macht, das Thema begegnet einem auf Schritt und Tritt. Also hier in Tel Aviv und auch in anderen Städten hängen überall Bilder der Geiseln. Es gibt regelmäßige Kundgebungen, fast jeden Abend irgendwelche Demonstrationen etc. Und auch in den Medien vergeht eigentlich kein Tag, dass Angehörige von Geiseln in die Medien eingeladen werden und dort sprechen können. Genauso wie sie auch so gut wie jeden Tag in der Knesset und in den Ausschüssen dort präsent sind und versuchen also ihre Forderungen natürlich für ein Abkommen, das alle Geiseln nach Hause bringt, dort vorzutragen. Das ist natürlich nicht der Fall in Deutschland, aber ich finde es doch erstaunlich, wie wenig darüber gesprochen wird und wie wenig es auch den Menschen präsent sind, dass es da noch so viele Geiseln gibt und dass auch so viele davon die deutsche Staatsangehörigkeit haben.
Sie sagen ein Abkommen. Also an wen richtet sich das? Was wäre der Wunsch der israelischen Gesellschaft aktuell?
Also der Großteil der Menschen ist dafür, dass es ein Abkommen gibt, was alle Geiseln nach Hause bringt. Im Moment liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, der nach Witkoff benannt ist, nach dem amerikanischen Gesandten. Da geht es darum, dass 10 Geiseln entlassen werden für 60 Tage Waffenstillstand. Für die, die leben, die haben nicht noch 60 Tage Zeit auszuharren, ob es dann wieder ein neues Abkommen gibt. Also die allermeisten sind auch dafür, dass es dieses Abkommen gibt, egal um welchen Preis. Also auch um den Preis, dass der Krieg jetzt beendet wird.
Wie erleben eigentlich Ihre Kinder die Situation? Mit welcher Stimmung wachsen sie in Israel auf?
Der Kleine ist 12. Den versuche ich natürlich von diesen Details fernzuhalten. Die Kriegssituation sind sie leider gewöhnt. Also wir haben seit 2011, glaube ich, haben wir regelmäßig Raketenalarm in Tel Aviv, immer wieder Auseinandersetzungen. Also das ist etwas, mit dem sie aufgewachsen sind. Natürlich hat das Auswirkungen. Der Kleine will nicht alleine in die Schule gehen im Moment, solche Dinge. Wir haben im Moment regelmäßig wieder Raketenalarm durch den Beschuss der Houthi aus dem Jemen. Aber der Alltag muss weitergehen und man muss auch mit seinen Kindern einen normalen Alltag leben. Zwischen dieser Ausnahmesituation, die halt da ist, und der Sorge um die Geiseln, um der Sorge auch um diejenigen, die man kennt, die in irgendeiner Weise an der Front eingesetzt sind. Auch mit den Gedanken um die Zivilbevölkerung in Gaza. Man versucht das halt irgendwie so zu schaukeln, diese Dinge. Das bekommen sie natürlich mit und ja, müssen sie klarkommen damit.
Ohne natürlich ihr Leid relativieren zu wollen, aber wie wird denn das Leid der Palästinenser, der palästinensischen Zivilbevölkerung in Tel Aviv wahrgenommen?
Seitdem jetzt diese neue Militäroperation begonnen hat, gibt es doch ein Umschwenken. Sowohl in den Medien merkt man es, dass jetzt mehr über das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza gesprochen wird, auch mehr Bilder gezeigt werden als vorher. Und es gibt jetzt auch vermehrt Demonstrationen, also im Zuge der großen Demonstrationen, die wir meistens Samstagabend haben, gibt es jetzt immer mehr Proteste auch, die eben konkret das Leid der Zivilbevölkerung im Auge haben. Jetzt letzten Samstag zum Beispiel an einer zentralen Straße haben sich wirklich hunderte Israelis mit Bildern von toten palästinensischen Kindern und einer Kerze jeweils in eine Reihe gestellt. Also dieser Protest ist deutlich gewachsen. Es gibt es natürlich auch in anderen Städten, sowohl in Jerusalem, neben Tel Aviv wie auch Haifa gibt es diese Proteste. Aber das ist ein stiller Protest, weil das Thema natürlich auch für Israelis schwierig zu diskutieren ist. Und es ist auch ein Protest, der eher auf, würde ich mal sagen, das liberale Zentrum des Landes beschränkt ist im Moment.
Also es ist ja so, dass es auch hier nicht ganz einfach ist, sich da zu positionieren. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das hat der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder, auch vor allen Dingen nach der Geiselnahme, betont. Der aktuelle Bundeskanzler Friedrich Merz hat jetzt Folgendes gesagt.
Wenn Grenzen überschritten werden, wo einfach das humanitäre Völkerrecht jetzt wirklich verletzt wird, dann muss auch Deutschland, da muss auch der deutsche Bundeskanzler dazu etwas sagen. Die israelische Regierung darf nichts tun, was nun irgendwann ihre besten Freunde nicht mehr bereit sind zu akzeptieren.
Wie blicken Sie auf diese Kritik, Frau Liefner?
Ich finde das sehr richtig, dass er diese Kritik geäußert hat. Sie wurde auch hier sehr, sehr gut wahrgenommen. Es wurde hier in allen großen Medien rezipiert. Das ist wichtig, dass er das geäußert hat. Persönlich hat mir bei allen diesen Aussagen, also das ist jetzt nicht nur auf Friedrich Merz beschränkt, sondern das geht genauso, was aus Frankreich, aus Großbritannien, aus Kanada kommt. Warum wird in allen diesen Forderungen nach einer Mäßigung der israelischen Seite, die ich auch so sehe, absolut. Also ich bin dafür, dass dieser Krieg heute aufhört. Aber in allen diesen Forderungen fehlt der Druck auf die Hamas. Warum fangen alle diese Forderungen nicht damit an, Hamas jetzt sofort alle Geiseln freilassen? Das wäre doch auch etwas, was man unbedingt immer erwähnen muss. Wenn Hamas heute alle Geiseln freilassen würde, dann wäre der Krieg vorbei.
Also die Hamas könnte selbst dadurch den Krieg beenden?
die Hamas könnte den Krieg beenden und dass die Hamas ein zynisches Spiel mit ihrer eigenen Zivilbevölkerung zeigt. Das hat man auch gerade eben wieder gesehen. Diese Verteilungsmechanismus für die humanitäre Hilfe, den Israel gemeinsam mit privaten amerikanischen Sicherheitsfirmen nun begonnen hat. Und wenn man liest und sieht, was da passiert ist, also Hamas hat die Zivilbevölkerung versucht daran zu hindern, da überhaupt hinzugehen, verbreitet Lügen, dass alle, die dorthin kommen, verhaftet werden etc. Also dieses zynische Spiel mit der eigenen Zivilbevölkerung, das ist ein großes Problem. Und im Grunde hat Israel auch überhaupt keine Möglichkeit, da irgendwie zu gewinnen. Und dieser Krieg muss auf jeden Fall aufhören. Der muss auch deswegen aufhören, weil er schlimm ist, auch für die israelische Bevölkerung, was es mit den eigenen Menschen hier macht, die Spaltung, die hier entsteht, etc. Aber trotzdem müssen alle diese Forderungen müssen auch immer damit verknüpft werden, dass Hamas noch immer so viele israelische Geiseln in seiner Gewalt hat.
Würden Sie auch sagen, dass man beobachten kann, weil Sie gerade auch meinten, das ist immer so schwierig, auch darauf zu reagieren, dass in der Debatte um den Krieg in Nahost antisemitische Narrative bedient werden, dass also mit der Kritik am Vorgehen der Regierung in Israel schnell auch Judenhass mit einhergeht?
Es ist sicher oft so, dass auf jeden Fall antisemitische Stereotype transportiert werden, auch wenn vielleicht jetzt derjenige, also weder Friedrich Merz noch Macron noch sonst jemand sind jetzt Antisemiten. Und Friedrich Merz hat sich auf jeden Fall absolut korrekt geäußert. Aber je nachdem, wie man seine Kritik äußert, kann man oft feststellen, dass hier antisemitische Stereotype weiter transportiert werden, dass Doppelstandards angelegt werden, dass Israel delegitimiert wird etc. Von daher, es geht überhaupt nicht darum, dass man Israel nicht kritisieren kann. Man soll, man muss Israel kritisieren für das, was im Moment passiert, aber man muss eben auf seine Wortwahl achten. Und das ist bei vielen leider nicht der Fall.
Sorgen Sie sich um Israelis weltweit, Frau Liefnert?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch so, dass tatsächlich, wenn man irgendwo hinfliegt, dass man sich sehr genau überlegt, spricht man jetzt Hebräisch, hat man irgendwelche Zeichen, ich trage keinen David-Stern um den Hals, aber ich trage die Kette der Geiseln um den Hals, lasse ich die draußen, tue ich die unter das T-Shirt. Auch solche Fragen, ist es überhaupt richtig? Mein großer Sohn wird irgendwann bald studieren wollen. Ist es richtig, dass er im Ausland studiert? Sollte er nicht doch lieber hier bleiben? Das sind alles Dinge, die relativ weit weg waren immer und jetzt auf einmal sehr bedrohlich geworden sind, auch überall. Und da ist jetzt Deutschland immer noch ein Ort, der auch Israelis als relativ ja guter, sicherer Ort, als guter Verbündeter gilt. Aber auch in Deutschland gibt es natürlich Orte, also in Berlin zum Beispiel, wo ich nicht überall gerne unterwegs bin und als Israelin oder als Jüdin erkennbar bin. Ja, und das macht die Welt etwas enger und das Gefühl etwas weniger gut. Und das hat sich schon sehr, sehr zugespitzt jetzt in den letzten 1,5 Jahren.
Die jüdische Historikerin Andrea Liefnert, die in Tel Aviv lebt, im Gespräch mit meiner WDR-Kollegin Andrea Backhaus. Sie hören die ARD-Infonacht. 5.22 Uhr ist es jetzt. Nicht nur in vielen Firmen, auch in der Kommunalpolitik, in vielen Rathäusern oder Kreistagen sind Frauen unterrepräsentiert. In Bayern zum Beispiel liegt der Frauenanteil bei den Bürgermeisterämtern nur bei etwa 10%. Die Initiative Bavaria ruft, möchte das ändern. Sie will bayernweit mehr Frauen für politische Ämter gewinnen. Unterstützt wird die parteiübergreifende Kampagne unter anderem von der parteilosen Lindauer Oberbürgermeisterin Claudia Alfons.
Eigentlich wissen wir alle inzwischen, dass Mädchen schon in der Schule die besseren Ergebnisse haben. Ja, sie machen an der Uni die schnelleren und auch oftmals die besseren Abschlüsse. Das heißt, überall sehen wir eigentlich, wie die Mädchen weit vorne sind. Und dann auf einmal gehen diese Frauen verschwunden, zumindest aus Sicht der Kommunalpolitik.
Claudia Alfons ist Oberbürgermeisterin der Stadt Lindau und damit eine Seltenheit. In Bayern gibt es rund 2000 Gemeinden und nur rund 10% werden von einer Bürgermeisterin geleitet. Für ihr Amt verzichtet die frischgebackene Dreifachmama sogar freiwillig auf den Mutterschutz und nimmt ihr knapp 8 Wochen altes Kind mit in die Arbeit. Und damit ist sie nicht allein. Auch Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, nimmt ihr Kind zu wichtigen Terminen mit, wenn es zu Hause gerade keine Betreuung gibt. Für sie ist das kein Ausnahmefall, sondern gelebte Realität. Denn für Schulze ist klar, Frauen müssen sichtbar sein, gerade in der Politik.
Wir sind im Bayerischen Landtag gerade mal 25% Frauen, obwohl wir die Hälfte der Gesellschaft sind. Und das finde ich einfach für falsch.
Für falsch hält sie nicht nur die geringe Frauenquote im Bayerischen Landtag. Die Politikerin setzt sich aktiv dafür ein, dass sich die Situation vor allem auf dem Land ändert. Katharina Schulze vermutet vor allem strukturelle Hürden als Grund für den geringen Frauenanteil.
In der Politik ist es ja ganz oft so, man wird was, wenn man möglichst lang irgendwo ist. Und jetzt übernehmen halt Frauen nun mal den Großteil der Sorgearbeit, kümmern sich um die Kinder, müssen die abends ins Bett bringen oder um die alten Eltern. Das heißt, wir haben gar nicht die Zeit, bis in die Puppen da rumzusitzen.
Dabei ist gerade die Kommunalpolitik ein Ort, an dem die Politik direkt spürbar wird, sagt Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags.
Gerade bei der Gemeindepolitik werden ganz, ganz viele Themen entschieden, die einen unmittelbaren Einfluss haben auf mein direktes Lebensumfeld. Und deswegen wäre das schon was für Frauen ganz besonders.
Hier setzt die neue parteiübergreifende Initiative Bavaria ruft an, deren Schirmherrin die Landtagspräsidentin ist. Deren Ziel? Durch Veranstaltungen und verschiedenste Kampagnen sollen Frauen in den Gemeinden und Städten motiviert werden, zu kandidieren. Ganz zufällig ist der Zeitpunkt der Initiative nicht.
Die Kommunalwahlen stehen im Frühjahr 2026 auf der Tagesordnung und da muss man sich melden. Also nicht warten vielleicht, bis jemand kommt und mich fragt, sondern vielleicht auch sagen, ich hätte durchaus Interesse, mich für Kommunalpolitik zu engagieren und da brauchen wir deutlich mehr Frauen.
Bis zur nächsten Kommunalwahl im Frühling bleibt jedoch etwas Zeit. Aber genau jetzt beginnt die Phase, in der sich die Weichen stellen.
Am Beitrag von Sabrina Gerstmeier. 17:55 ist es jetzt.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Irina Gneb und einer Goldüberraschung bei der Touren-EM in Leipzig. Das deutsche Duo Carina Schönmeier und Timo Eder triumphierte überraschend bei der Premiere des Mixteam-Wettbewerbs. Florian Winkler war dabei.
Die Spannung war kaum auszuhalten. Timo Eder und Carina Schönmeier, das deutsche Mixteam, starten beide gebannt zur Ergebnisleinwand. Und dann brachen in der Leipziger Messe die Jubelstürme los. Dem Duo war vor 5000 frenetischen Turnfans die goldene Turnüberraschung gelungen. Der EM-Titel hauchdünn vor Großbritannien. Für Eder eine nervliche Zerreißprobe.
Es war übelst knapp. Wir saßen da, wir wussten nicht, reicht's nicht, weil es eben bei beiden Seiten keinen Fehler gab. Und dann hat's gereicht. Da haben wir uns riesig gefreut und war auch ein starker Wettkampf, weil wir alles durchgeturnt haben und keine Fehler hatten. Ja.
Der Ludwigsburger und seine Bremer Teamkollegin schafften bei der Wettkampfpremiere mit mitreißenden Übungen den Sprung ins Finale und setzten sich mit einem Zehntelpunkt mehr gegen die Briten durch. Die beiden 19-Jährigen überzeugten an allen drei Geräten. Eder holte sogar am Barren die Bestwertung, Schönmeier am Sprung. Und sie konnte ihren ersten EM-Titel kaum fassen.
Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass es gereicht hat. Aber wir haben es knapp geschafft und das macht mich unheimlich stolz. Und ich bin einfach nur froh, wie gut wir das zusammen hinbekommen haben. Wir waren echt ein gutes Team und es war wirklich wunderbar. Die Stimmung war richtig krass.
Mit dem großen Erfolg verfestigt das deutsche Turnteam den bislang enorm positiven Eindruck. In der zweiten EM-Hälfte gibt es in den Einzelfinals weitere Medaillenchancen für die DTB-Riege.
Einen Titel feierten auch die Fußballer des FC Chelsea. Der Premier League-Club setzte sich im Finale der Conference League mit 4:1 gegen Betis Sevilla durch und hat damit Historisches geschafft. Die Engländer sind nun das erste Team in Europa, das alle internationalen Clubwettbewerbe gewonnen hat. Im Titelrennen der Handball-Bundesliga hat der SC Magdeburg vorgelegt und ist zumindest vorerst an die Tabellenspitze gesprungen. Oliver Thugenauer berichtet.
Der SC Magdeburg hatte seine Hausaufgaben erledigt. Mit 34:23 gewinnt er beim HC Erlangen, der ganz ordentlich in der Abwehr begonnen hatte, allerdings schon früh die besten Wurfchancen ausgelassen hat und deswegen führte Magdeburg hier schon in der Anfangsphase mit 5:2, konnte diese Führung bis zur Halbzeit auf 16:12 ausbauen und konnte dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich seine Klasse ausspielen. Magdeburg setzt auf jeden Fall im Meisterschaftskampf die Konkurrenz unter Druck.
Namentlich das bisherige Spitzenduo Füchse Berlin und Melsung, das an diesem Spieltag noch direkt aufeinander trifft. Rekordmeister Kiel feierte derweil einen deutlichen Heimsieg gegen Leipzig, 39:24. Alle weiteren Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga gibt's auf sportschau.de oder in der App. Und damit zum Radsport. Beim Giro d'Italia hat der gesamtführende Isaac Del Toro seinen ersten Sieg bei der diesjährigen Rundfahrt gefeiert und seinen Vorsprung ausgebaut. Der Mexikaner gewann die 17. Etappe. Eine Vorentscheidung auf den Gesamtsieg war das allerdings noch nicht. Sein Vorsprung auf den zweiten Carapaz beträgt 41 Sekunden. Die beiden schwersten Etappen kommen noch. Zum Abschluss der Wasserspring-Europameisterschaften gab es für das deutsche Team noch eine weitere Medaille. Moritz Wesemann holte vom 3-Meter-Brett Bronze. Nicht nur für ihn war das Turnier in der Türkei ein großer Erfolg. Lars Becker berichtet.
Die Bilanz der deutschen Wasserspringer bei der Europameisterschaft in Bilek in der Türkei kann sich wirklich sehen lassen. 12 Medaillen in 13 Wettbewerben, darunter 3-mal Gold. Alle 9 DSV-Athletinnen und Athleten standen mindestens einmal auf dem Podium. Herausragend dabei die Leistungen von Moritz Wesemann. Gold vom 1-Meter-Brett und mit Timo Bartel im olympischen 3-Meter-Synchronwettbewerb plus Silber und Bronze. Das dritte Gold holten Lena Henschel und Luis Avila Sanchez im 3-Meter-Synchron-Mixed. In Henschels persönlicher Bilanz stehen außerdem 2 Silber- und 1 Bronzemedaille. Auch Pauline Pfeif stand 4-mal auf dem Podium. Und Ole Rösler gewann bei seiner EM-Premiere 3 Medaillen, darunter Solo-Silber im olympischen Turmspringen.
So erfolgreich war der DSV zuletzt vor 28 Jahren.
Irina Kneb mit dem Sport in der ARD-Infonacht.
ARD Infonacht Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Olaf Knapp. US-Präsident Trump hat im Streit mit den internationalen Handelspartnern einen Rückschlag erlitten. Ein Bundesgericht in New York hat geurteilt, dass Trumps im Alleingang verhängte Zölle rechtswidrig sind. Aus Washington Sebastian Hesse.
Um das Parlament umgehen zu können, hatte sich der US-Präsident auf den sogenannten International Emergency Economic Powers Act berufen. So hatte Trump die Strafzölle gegen China, Mexiko und Kanada mit der Fentanyl-Krise begründet. Außerdem stelle das US-Handelsdefizit ein nationales Sicherheitsrisiko dar. Jetzt muss die Trump-Regierung vorerst einen Großteil der Trump-Zölle aussetzen. Allerdings handelt es sich um eine relativ niedrige juristische Instanz. Dass die Trump-Regierung die richterliche Verfügung aus New York anfechten wird, gilt als sicher.
Die neue schwarz-rote Regierungskoalition im Bund will zügig die Wirtschaft ankurbeln. Bundeskanzler Merz sagte, dass zum Beispiel Steuererleichterungen auf den Weg gebracht werden sollen. Finanzminister Klingbeil versprach spürbare Veränderungen für die Bürger. Wie das Ergebnis einzuordnen ist, dazu Berlin-Korrespondentin Sabine Henkel.
Es ist nicht zu übersehen, dass die Koalition es eilig hat. Bundeskanzler Merz will bis zum Sommer eine andere Stimmung und auch deshalb dieses Tempo. Denn es soll ein Signal von der neuen Koalition ausgehen, nämlich, dass sie zusammenarbeitet, dass sie an einem Strang zieht und zwar ohne Streit. Anders also, als die Ampel es gemacht hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Ampel am Anfang ihrer Regierungszeit auch harmonisch gearbeitet hat. Der Streit kam erst später. Ob es Schwarz-Rot also besser kann, wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Der Wille aber ist da. In der Pressekonferenz wurde mehrfach die gute und konstruktive Atmosphäre betont von allen Beteiligten.
Russland hat vorgeschlagen, am kommenden Montag die direkten Verhandlungen mit der Ukraine fortzusetzen. Tagungsort solle wieder Istanbul sein, erklärte der russische Außenminister Lavrov. Seine Seite habe bereits ein Konzept vorgelegt. Die Ukraine hat sich zu einem erneuten Treffen mit Unterhändlern Moskaus bereit erklärt, will aber vorher die russischen Friedensbedingungen sehen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erhält heute den internationalen Karlspreis. Er gilt als älteste und wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die Völkerverständigung in Europa. Von der Leyen sei eine herausragende Führungspersönlichkeit, heißt es in der Begründung. Sie leite die EU visionär, mutig und handlungsstark durch eine Zeit tiefgreifender Transformationen. Das Wetter in Deutschland. Am Tage meist trocken, im Südosten einzelne Schauer, im Nordwesten später Regen, Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Und morgen am Freitag im Norden und Nordosten Schauer, im Südwesten dagegen freundlicher bei 17 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Da starten wir erst einmal mit einer Gefahreninformation für Schleswig, die Stadt in Schleswig-Holstein. Dort kommt es aufgrund eines Großbrandes zu einer Rauchentwicklung. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und auch Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Dann auf die Straßen. Die A5 Karlsruhe Richtung Basel ist zwischen Achern und Appenweier nach einem Unfall gesperrt. Die A8 Salzburg Richtung München ist zwischen Neukirchen und Traunstein-Siegsdorf Ost nach einem Unfall gesperrt. Und noch eine Sperrung, die betrifft die A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Dreieck Essen Ost und Essen Huttrop. Bauarbeiten und das Ganze dauert noch bis Dienstag früh.
Die ARD Infonacht.
Heute früh an diesem frühen Donnerstagmorgen mit Sebastian Ottowitz. Ihre Politik gefällt nicht allen. Den einen war sie erst zu grün, jetzt ist sie anderen zu wirtschaftsfreundlich. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Egal in welche Richtung sie tendiert, sie hat schon Einfluss im Amt, wird nicht umsonst oft als mächtigste Frau der Welt bezeichnet. Heute ist für sie ein bedeutender Tag. Sie erhält den internationalen Karlspreis zu Aachen. Der geht seit 1950 an Persönlichkeiten oder Institutionen, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient machen. Anlass für unsere Korrespondentin Sabrina Fritz, sich von der Leyen nochmal genauer anzusehen. Welche Rolle spielt sie für Europa?
Die EU ist ihr in die Wiege gelegt worden. Ursula von der Leyen ist in Brüssel geboren. Doch es sollten viele Jahre als Medizinerin, Ministerin und Mutter vergehen, bis sie mit 61 Jahren erstmals zur EU-Kommissionspräsidentin, also einer Art Regierungschefin Europas, gewählt wurde. Damals, 2019, versprach sie:
The trust you placed in me.
Das Vertrauen, das Sie in mich setzen, ist das Vertrauen, das Sie in Europa setzen. In ein vereintes und starkes Europa, das bereit ist, für die Zukunft zu kämpfen.
Your confidence in a Europe that is ready to fight for the future.
Bei diesem Kampf ging es dann buchstäblich um Leben und Tod. Erst die Corona-Pandemie und dann seit über 3 Jahren wieder Krieg in Europa. Sie hat bereits kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine erkannt, wie dieser Krieg Europa verändern wird.
Our continent is being rocked by a tectonic shift not seen since the fall of the Berlin Wall.
Der Kontinent erlebt eine Erschütterung vergleichbar mit dem Fall der Mauer, sagte sie. Ursula von der Leyen war von Anfang an wahrscheinlich die größte Unterstützerin des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Knapp 10-mal reiste sie persönlich in die Ukraine, setzt Sanktionen gegen Russland durch, führt Beitrittsgespräche, überweist Milliarden, damit der Alltag im Land funktioniert. Der Krieg hat die 27 Mitgliedstaaten stärker zusammengeschweißt, auch wenn mit Ungarn ein Putin-Freund mit am Tisch sitzt. Die Stimmen, die aus der EU austreten wollen, sind jedenfalls kaum mehr hörbar. Alleine, so die Erkenntnis in den Hauptstädten, wird kein Land die aktuellen Bedrohungen bewältigen können. Krisenmanagement, das ist eine Stärke von Ursula von der Leyen, so ihr Parteifreund Manfred Weber.
Und in diesen Krisenzeiten ist es Ursula von der Leyen gelungen, Europa zusammenzuhalten. Ein großer Erfolg. Neben dem Zusammenhalt Europas zeigt Ursula von der Leyen auch Führung. Im ersten Mandat hat sie den Green Deal angestoßen.
Der Green Deal, das große Projekt ihrer ersten Amtszeit, vergleichbar mit der Mondlandung, wie sie selbst sagte.
But this is Europe's man on the moon moment.
Bis 2050 will die EU klimaneutral sein. Die Wirtschaft soll umgebaut werden, mehr erneuerbare Energien, umweltfreundliche Lieferketten, weniger Pestizide in der Landwirtschaft und der vielleicht größte Aufreger in Deutschland, keine neuen Benziner mehr ab 2035. Für die Liberalen war das zu viel der Zumutungen. Die FDP unter Führung der EU-Abgeordneten Agnes Strack-Zimmermann hat von der Leyen beim zweiten Mal nicht gewählt.
Wir haben als Freie Demokraten Frau von der Leyen deswegen nicht mitgewählt, weil wir schlichtweg mit ihrer Arbeit in den ersten 5 Jahren als Kommissionspräsidentin unzufrieden gewesen sind. Sie hat mehr Bürokratie zu verantworten. Sie hat sich nur um den Green Deal gekümmert und offensichtlich gar nicht mitbekommen, dass dieser Green Deal für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen Gift sind.
Inzwischen haben von der Leyen und ihre neue EU-Kommission das Lenkrad buchstäblich herumgerissen. Vorschriften werden wieder eingesammelt, wie Kamellen an Karneval. Den Grünen gefällt das zwar nicht, aber sie sind seit der letzten Wahl geschwächt und mit Donald Trump ist nun eine neue Krise aufgetaucht, um die sich Ursula von der Leyen kümmern muss. Aufgewachsen ist sie mit 5 Brüdern, Verteidigungsministerin Viktor Orban, den Umgang mit großen Egos ist sie inzwischen gewohnt. Ein Machtmensch, sagt die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann.
Frau von der Leyen ist eine starke Persönlichkeit. Sie will natürlich Geschichte schreiben. Sie will der EU auch ihren Stempel aufdrücken. Und das gelingt ihr auch. Im Positiven wie im Negativen. Sie ist fleißig, sie ist wahnsinnig engagiert. Und mit ihr zusammenzuarbeiten ist mit Sicherheit nicht einfach.
4 Jahre bleiben Ursula von der Leyen noch, die EU sicher, erfolgreich und klimafreundlich zu machen. Alleine wird sie das nicht schaffen. Dazu muss sie vor allem die Menschen mitnehmen, die in dieser Gemeinschaft leben.
Heute erhält Ursula von der Leyen den Karlspreis zu Aachen.
Wirtschaft.
Geld verdient die Deutsche Bahn im Moment nicht. Im vergangenen Jahr hat sie 1,8 Milliarden Euro Verlust gemacht. Einer der Gründe: viele der Plätze in den ICEs und ICs bleiben leer, auch wenn das manchmal gar nicht so aussieht. Zwar scheinen inzwischen wieder mehr Menschen in die Züge des Staatskonzerns zu steigen, aber die Bahn möchte noch mehr neue Fahrgäste gewinnen. Unter anderem dadurch, dass sie Tickets zu Schnäppchenpreisen verkauft. Die Einzelheiten hat Johannes Frevel.
Gut 150 Millionen Fahrgäste hatte die Deutsche Bahn 2019 im Fernverkehr. Bis 2030 sollen es doppelt so viele werden. Davon ist die Bahn mit 133 Millionen im Vorjahr allerdings weit entfernt. Aus der Zäsur der Lockdowns in der Corona-Krise, teils waren ICE nur zu 5% ausgelastet, hat sie bisher nicht zu Vorkrisenzahlen zurückgefunden. Allerdings deute sich in den ersten 4 Monaten an, dass sich die Passagierzahlen nun wieder erholten, resümiert Stefanie Berg, Vertriebsvorständin des Fernverkehrs der Bahn.
Wir haben einen neuen Rekordwert für die Monate per April zu vermelden, nämlich 9% mehr Verkehrsleistung. Das bedeutet, die Anzahl der Reisenden kombiniert mit der Reiseweite. Also noch nie waren so viele Menschen so weite Strecken mit uns unterwegs im Fernverkehr.
Damit die Bahn wieder in die Spur kommt, zündet sie ein Schnäppchenfeuerwerk. Nicht nur Verspätungen vergraulen Kunden. Mit dem subventionierten Deutschlandticket in der Tasche wählen viele die Regionalbahn. In einst ertragsstarken ICE-Fernzügen fehlen hingegen zahlende Passagiere. Dort gilt das Deutschlandticket nicht. Hinzu kommt, Siemens liefert wie bestellt immer neue ICE-Züge. Das Sitzplatzangebot wächst. Zahlreiche Schnäppchen sollen Kapazität und Nachfrage wieder besser ins Lot bringen.
Da ist für die Schnäppchenjäger genauso etwas dabei wie Menschen mit Komfortanspruch, die flexibel reisen wollen. Und ich glaube, ein besonderes Highlight ist der neue Kurzstreckenpreis, der jetzt schon ab 6,99 Euro zu haben ist. Jetzt heißt ganz konkret ab dem 15. Juni.
Die Auslastung der Inlandsfernzüge lag im ersten Quartal bei mageren 42%, ganz anders auf Fernverbindungen ins Ausland. Flughäfen klagen über Passagierschwund, etwa der ICE von Berlin nach Paris ist hingegen rappelvoll.
Ja, die Direktverbindung hat immer eine Auslastung von 80% plus. Wir sehen da Tage, an denen der Zug mit 90% ausgebucht ist. Das freut uns sehr, womit wir nicht unbedingt gerechnet hatten. Also insofern ermutigt uns das auch weiter, in das Thema Auslandsverbindungen zu investieren. Jüngst wurde ja eine neue Verbindung ab 26 angekündigt, dann von München über Innsbruck und Mailand nach Rom.
Zum bevorstehenden Himmelfahrtswochenende registriert die Bahn etwa 9, rund um Pfingsten 4% mehr Buchungen. Der Tipp der Bahn: besser an beiden Zugenden einsteigen. In der Zugmitte ist es in der Regel am vollsten.
Johannes Frevel berichtete. Ja, mit dem Zug sind bestimmt im Moment auch viele Leute unterwegs in diesen Tagen nach Leipzig. Die Stadt platzt aus allen Nähten. Sie erwartet bis Sonntag mehr Gäste, als sie eigentlich Einwohnerinnen und Einwohner hat. Bis zu 750.000 Menschen sollen dabei sein. Denn aktuell gibt es in Leipzig 2 Events, die Gäste aus ganz Deutschland und der Welt anziehen. Zum einen das Deutsche Turnfest, das wohl größte Breitensport-Event der Welt. Zum anderen parallel dazu auch noch die Turn-Europameisterschaften. Inzwischen ja auch schon ganz erfreulich und erfolgreich aus deutscher Sicht. Damit all das friedlich und unbeschwert bleibt, hat die sächsische Stadt ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept entwickelt. Dabei sind auch aktuelle Zwischenfälle in anderen Städten berücksichtigt worden. Mehr dazu hat Britta Felske.
Ein Auto rast in eine Menge feiernder Fußballfans. Der Vorfall in Liverpool am vergangenen Montag zeigt, wie verwundbar große Ansammlungen von Menschen sein können. Die werden auch in den kommenden Tagen in Leipzig beim Deutschen Turnfest unterwegs sein. Für Oberbürgermeister Burkhard Jung steht fest:
Wir sehen hier schon eine Verantwortung, dass wir wirklich ein Fest feiern wollen, den öffentlichen Raum nutzen wollen. Und wir dürfen ihn nie aus Angst preisgeben. Und deswegen werden wir schon Sperren einrichten und werden dafür sorgen, dass die Zufahrten dementsprechend geschützt sind.
Das betrifft laut Sicherheitskonzept besonders die großen Veranstaltungsorte in der Innenstadt. Durch mobile Überfahrsperren kommen an den Turnfesttagen nur Fußgänger und Radfahrer durch. Zur Eröffnungsfeier und der Stadiongala am Sonnabend hat das Ordnungsamt zudem einen Sperrkreis rund ums Stadion eingerichtet, in den nur Anwohner und Menschen einfahren dürfen, die in dieser Zone arbeiten. Für den sogenannten Zufahrtsschutz hatte die Stadt extra ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Am großen Sicherheitskonzept haben vor allem die Stadt Leipzig, die Verantwortlichen des Turnfestes, Polizei und Feuerwehr gearbeitet. Letztere haben ihre Dienstpläne an die Großveranstaltung angepasst. Laut Leipzigs Polizeipräsident René Demmler wird man das auch sehen.
Wir werden in wesentlich höherem Maße hier in der Stadt präsent sein. Wir werden auch Kräfte für Interventionsmaßnahmen bereithalten. Wir werden die Drohnenabwehr punktuell im Einsatz haben. Wir werden aber auch unsere Kommunikationsteams zum Einsatz bringen, um hier wirklich ein friedliches, schönes Turnfest zu gewährleisten.
1500 Polizistinnen und Polizisten sollen zusätzlich zum normalen Dienst das Turnfest absichern. Zur Drohnenabwehr gehören Spezialisten, die definierte Schutzräume vor dem Überflug von Drohnen und damit gegen Störungen oder Gefährdungen schützen. Vertreter aller sicherheitsrelevanten Einrichtungen, von Ordnungsamt über Feuerwehr bis Polizei, haben ihr Quartier an der neuen Messe im Host City Operations Center bezogen. Akuten Grund zur Unruhe gäbe es aber nicht, betont der Polizeipräsident.
Ja, zum derzeitigen Zeitpunkt haben wir keine Anhaltspunkte für eine erhöhte Gefährdungslage. Man muss natürlich bilanzieren, und das ist schon seit einigen Jahren leider so, dass wir in einer erhöhten abstrakten Gefährdungslage unterliegen, und entsprechend sind die Maßnahmen von Veranstalter, von Stadt und von uns angepasst.
Seitdem das Sicherheitskonzept steht, bestätigt die Leipziger Polizeidirektion MDR aktuell, hat sich an dieser Einschätzung nichts geändert.
Britta Felske war das aus Leipzig. Pardon. 5.45 Uhr ist es jetzt genau. Es ist die Geschichte von David gegen Goliath, die wir Ihnen jetzt erzählen und die da vor dem Oberlandesgericht in Hamm verhandelt worden ist. Ein Bauer aus Peru hat den riesigen Energiekonzern RWE verklagt. Sein Ziel, das Unternehmen aus Deutschland sollte sich finanziell daran beteiligen, sein Haus vor Schäden durch den Klimawandel zu schützen. Denn, so der Bauer, an dem hat RWE einen entscheidenden Anteil an diesem Klimawandel. Allerdings, am Ende gewinnt Goliath und nicht David. Aber für Klimaschützerinnen und Klimaschützer und auch den Bauern aus Peru steckt in dieser Niederlage trotzdem ein Erfolg. Olaf Biernert erklärt warum.
Nach fast 10 Jahren hat er die Klimaklage am Ende doch verloren, der Bauer Saul Luciano Lua aus Peru. Das Oberlandesgericht Hamm hat seine Klage abgewiesen. Der Essener Energiekonzern RWE muss sich also nicht am Hochwasserschutz in der Heimat des Peruaners beteiligen. Die Anwälte des Klägers feierten das Urteil aber dennoch wie einen Sieg. Der Peruaner wurde per Laptop zugeschaltet, es wurden Schilder hochgehalten, auf denen stand historischer Sieg. Anwältin Roda Verheyen bekam einen Blumenstrauß.
Ich bin natürlich total dankbar. Ich bin echt überwältigt. Ich kann das gar nicht anders sagen. Es ist mehr als irgendein Präzedenzfall. Es ist der Präzedenzfall der Welt bislang, glaube ich.
In dem Prozess wollte der Bauer erreichen, dass RWE für den Klimawandel mitverantwortlich gemacht wird. Der Essener Konzern sollte sich an Schutzmaßnahmen in seinem Heimatdorf in Peru beteiligen. Sein Haus liegt unterhalb eines Sees, umgeben von den Gletschern der Anden. Weil die schmelzen, befürchtet der Kläger einen Erdrutsch und eine Flutwelle, die sein Haus unterspülen könnte. Warum das Gericht die Klage abgewiesen hat, erklärt Sprecher Daniel Große-Kroll.
Begründet hat das Gericht es damit, dass es nach intensiver sachverständiger Begutachtung keine Gefahr für das klägerische Grundstück hat feststellen können.
Auch wenn der RWE-Konzern konkret in Peru nicht für die Folgen des Klimawandels haften muss, hält die Anwältin des klagenden Bauern aus Peru den Prozess für einen Erfolg. Das Gericht habe eine Grundsatzentscheidung gefällt, Roda Verheyen.
Der Senat hat eben ausgeführt, warum in diesem Einzelfall das Haus meines Mandanten, ich sag mal, ein Stück zu hoch lag, um tatsächlich relevant im Risiko zu sein. Aber es gibt natürlich andere Fallgestaltungen, wo das dann im Einzelfall, wie er deutlich gesagt hat, dann anzuwenden wäre. Das Wichtigste ist für mich allerdings wirklich die Präzedenz. Es ist die Feststellung, dass es die Notwendigkeit gibt, dass sich große Emittenten mit den Folgen ihrer Emissionen auseinandersetzen.
Der Essener Energiekonzern RWE sieht sich hingegen bestätigt. Man habe sich ohnehin immer an geltendes Recht gehalten. RWE-Sprecher Matthias Beigel.
Ist für uns ein guter Tag. Das Gericht hat entschieden, die Klage gegen RWE war unbegründet. Und damit ist der Versuch, hier einen juristischen Präzedenzfall zu schaffen, auch in dieser zweiten Instanz klar gescheitert. Wir halten es zudem für einen völlig falschen Ansatz, klimapolitische Forderungen über NGOs in deutsche Gerichtssäle zu verlagern. Das kann nicht die Lösung sein. Das würde den Industriestandort Deutschland massiv gefährden.
Weltweit laufen derzeit hunderte Klimaklagen, vor allem gegen Regierungen. Auch einzelne Unternehmen wie Shell, BMW, VW oder Mercedes wurden immer wieder verklagt. Christoph Balz von der Umweltorganisation Germanwatch glaubt, dass dem Prozess des Bauers aus Peru gegen RWE aber eine besondere Bedeutung zukommt.
Es bedeutet für die Politik, dass sie schauen muss, wenn wir jetzt nicht eine Klage nach der anderen auf dieser Grundlage bekommen wollen, dass sie dann politisch das regeln muss, dass diese großen Emittenten in die Pflicht genommen werden für diesen Schaden. Das heißt, das ist eine Grundlage für weitere Klagen. Es ist eine Grundlage für ein anderes Verhalten der Unternehmen und es ist eine Grundlage für die Politik zu handeln.
Eine Berufung des Urteils aus Hamm wurde nicht zugelassen.
Olaf Biernat. Kultur. Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt ist eine echte Institution, nicht nur bundesweit, sondern auch international. Klimagerechtes Bauen, herausragende Hochhäuser, die Stadt als Ankunftsort und als Forum der Mitbestimmung. Wichtige Debatten hat das Deutsche Architekturmuseum angestoßen und ästhetische Maßstäbe gesetzt. Das alles aber geschah in den vergangenen Jahren in Ausweichquartieren im Frankfurter Ostend und anderswo. Nach 4 Jahren Renovierung kehrt das Architekturmuseum jetzt ans Frankfurter Museumsufer zurück. Christoph Schäffer.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das Deutsche Architekturmuseum sieht nach fast 4 Jahren Umbau und rund 13 Millionen Euro Kosten fast genauso aus wie vorher. Auch der Direktor Peter Katschola-Schmal sieht an Veränderungen
wenig. Es sollte schon den gleichen Spirit haben, auch wenn Materialien ausgetauscht werden. Es ist nur sehr sauber und sehr aufgeräumt und frisch gestrichen.
Am wichtigsten war die energetische Sanierung, bei der vor allem die vielen Glasflächen gedämmt wurden. Ein neuartiges Material mit Microshades kam hier zum Einsatz. Es hält die UV-Strahlung ab, lässt aber Tageslicht hindurch. Vor allem die schwierige Beschaffung dieses Materials sorgte für Verzögerungen beim Bau. Am 1. Juni 1984 war das Deutsche Architekturmuseum als erstes Haus am Frankfurter Museumsufer eröffnet worden. Gründungsdirektor Heinrich Klotz und der Architekt Oswald Matthias Ungers hatten dafür eine alte Gründerzeitvilla entkernt und im Inneren ein Haus im Haus errichtet.
Das war eine intakte Villa, ein Doppelhaus. Und Ungers und Klotz haben dann alles entfernt, der ganze Stuck und all die Treppenhäuser und die hinteren und seitlichen Anbauten. Also dem Denkmal wurde übel mitgespielt,
sagt der heutige Direktor Peter Katschola-Schmal. Gleichzeitig sei auch der postmoderne Umbau durch Oswald Ungers
eine echte Setzung, die bedeutend war und aus ihrer Zeit heraus begründet ist.
Gründerzeitvilla und Umbauten stehen heute unter Denkmalschutz, was die Arbeit mit diesem Museumsgebäude nicht gerade leichter macht. Es fehlt eine Rampe für die Anlieferung von Exponaten. Alles muss durch den von Ungers gestalteten 150 cm breiten Arkadeneingang hindurch. Die vielen Glasdächer sind Gift für empfindliche Exponate und die komplizierte Struktur im Inneren erschließt sich nicht allen. Dennoch hat Peter Katschola-Schmal, seit dem Jahr 2000 am Haus und seit 2006 Direktor des Architekturmuseums, seinen Frieden mit dem Gebäude gemacht. Vor allem das Haus im Haus schätzt er, weil es auf allen Etagen herausgehobene Flächen schafft.
Vom Kuratorischen ist er ein besonderer Raum. Also im dritten Obergeschoss ist das Haus dann sichtbar mit seinem Satteldach. Da gibt es die Flächen vor und hinter dem Haus und seitlich. Und die sind nicht so hochwertig wie die Fläche im Haus. Also muss man als Kurator entscheiden, was bekommt die Wichtigkeit, dass es im Haus steht.
Hier ist jetzt als erste Ausstellung nach der Renovierung die Schau Stadt für alle zu sehen, die im Wesentlichen aus einem kunterbunten und sehr lustigen Stadtmodell besteht. Der tschechisch-japanische Architekt Osamu Okamura hat es zusammen mit 2 tschechischen Künstlern gebaut und will damit seine Vision von einer partizipativen Stadtplanung propagieren. Osamu Okamura.
Město neplánují jen urbanisté.
Die Stadt wird nicht nur von Urbanisten, Politikern und Projektentwicklern geplant. Jeder von uns plant die Stadt dadurch, wie er sich in der Stadt bewegt, wie er sie benutzt und sich in ihr verhält. Stadtplanung zum Anfassen. Stadt für alle ist nicht nur eine Ausstellung, sondern auch eine Einladung zum Mitmachen. All das ist jetzt wieder möglich im frisch sanierten Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt.
Der Stichtag.
Da blicken wir heute 40 Jahre zurück nach Brüssel und zu einer echten Katastrophe, die den Fußball verändert hat. Beim Europapokal-Endspiel zwischen Juventus Turin und dem FC Liverpool im Heyselstadion. Englische Fans haben damals randaliert. Eine Panik brach aus und das baufällige Stadion wurde für viele Fans zu einer Falle. 39 Menschen starben. Steffen Hudemann mit einem Rückblick.
ARD-Sportreporter Jochen Hageleit interviewt vor Spielbeginn gerade englische Fans, als vor seinen Augen die Katastrophe geschieht. Zunächst ist die Stimmung friedlich, doch dann reißen Liverpooler Hooligans einen Zaun nieder und stürmen den benachbarten Block Z. Eigentlich ist der für dieses Spiel neutralen Zuschauern vorbehalten, doch vor allem italienische Fans, darunter viele Familien, haben sich hier Karten gesichert. Als die Briten in den Block stürmen, bricht Panik aus. Viele Fans werden regelrecht zerquetscht.
Und viele von ihnen habe ich dann sehen müssen, die herausgetragen wurden, an die Seite gelegt, eine Decke drüber. Und ich muss sagen, in 20 Jahren Fußball bin ich hart gesotten und habe einiges erlebt. Aber Wiederbelebungsversuche, Sanitäter und Polizei, meine Damen und Herren, wenn das Serie werden sollte, dann sollten wir diesen schönen Fußball vergessen.
Das Stadion ist völlig veraltet, marode. Hinzu kommen lasche Eingangskontrollen und eine völlig überforderte Polizei. ZDF-Reporter Eberhard Figgemeier beobachtet das Geschehen von der Pressetribüne.
Ich bin entsetzt, meine Damen und Herren, betroffen. Möglicherweise wird es noch mehr Todesopfer gegeben haben. Das ist von über 20 inzwischen die Rede.
Selbst nach der Massenpanik liefern sich italienische Ultras und britische Hooligans weiterhin Scharmützel.
Wo bleibt die Polizei? Sie steht davor. Jetzt fangen sie an einzuschreiten. Das darf nicht wahr sein.
Der Schock ist groß nach diesen Ereignissen. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher fordert die Verbände auf, endlich härter gegen Hooligans vorzugehen. Auch die sonst so patriotische Zeitung Daily Mail fordert:
Verbannt den englischen Fußball vom europäischen Kontinent, bis wir im eigenen Haus Ordnung geschaffen haben.
Genau das geschieht. Alle englischen Fußballclubs werden für 5 Jahre von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen, der FC Liverpool sogar für 7 Jahre. Zurück zum 29. Mai 1985 ins Brüsseler Heyselstadion. Dort warten 60.000 Zuschauer darauf, wie es nun weitergeht. Viele von ihnen haben das Ausmaß der Katastrophe überhaupt nicht realisiert. Wird das Spiel noch ausgetragen? Undenkbar für ARD-Reporter Jochen Hageleit.
Ich bin auch ganz sicher, dass die Offiziellen entscheiden werden, dass dieses Spiel heute nicht mehr angepfiffen wird. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, zu diesem Zeitpunkt will einfach nichts mehr gelingen, hier von einem Fußballspiel zu berichten.
Die UEFA entscheidet anders. Sie fürchtet weitere Randale im Falle einer Absage. Mit 85 Minuten Verspätung beginnt das Spiel. Das ZDF mit Reporter Eberhard Figgemeier klingt sich aus der Übertragung aus.
Wir werden dieses Spiel nicht live übertragen, weil wir die Entscheidung der UEFA nicht mittragen können. Ich glaube, es ist eine richtige Entscheidung. Ich bitte Sie um Ihr Verständnis. Ich jedenfalls und ich vermute Sie auch. Mir steht im Moment nicht der Sinn nach Fußball.
Juventus Turin gewinnt 1:0 durch ein Tor von Michel Platini. Selten gab es ein Fußballergebnis, das so nebensächlich, so deplatziert war wie dieses. Nachdem 39 Menschen gestorben waren, zerquetscht und zu Tode getrampelt im Heyselstadion von Brüssel. Das war heute, vor 40 Jahren.
Das war unser Stichtag heute von Steffen Hudemann. Und das war auch die ARD-Infonacht für heute. Es ist der Feiertag, Christi Himmelfahrt, die einen sagen Vatertag, die anderen Herrentag, wie auch immer Sie diesen Tag nennen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in diesen Morgen und jetzt ist es 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen kommen Sie gut voran. Uns liegen aktuell keine Meldungen über größere Störungen vor. Stadtverkehr Berlin, Prenzlauer Berg, Bornholmer Straße in Höhe Schönfließer Straße sind die Ampeln außer Betrieb. Klado auf dem Kladower Damm regelt zwischen Topeliusweg und Ritterfelddamm bis Mitte August eine Baustellenampel den Verkehr. Niederschönhausen auf der Blankenburger Straße ist zwischen Buchholzer und Siegfriedstraße an einer Baustellenampel wechselseitig nur eine Spur frei. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Und die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackischer Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Zur S-Bahn-Linie S1 durchgehend bis Sonntag Betriebsschluss ist der Zugverkehr zwischen Botanischem Garten und Schöneberg unterbrochen. Stattdessen fahren Busse. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Morgen. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erstmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen, die in den vergangenen Wochen ausgehandelt worden sind. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump hat demnach mit seinen Notstandsbefugnissen seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat allerdings schon Berufung gegen die Entscheidung der relativ niedrigen juristischen Instanz eingelegt. Die Klagen haben 12 Bundesstaaten eingereicht, darunter auch 2 republikanisch regierte. Tech-Milliardär Musk hat offiziell angekündigt, nicht mehr für die US-Regierung zu arbeiten. Er schreibt, sein Einsatz als spezieller Regierungsangestellter gehe planmäßig zu Ende. Musks Position in der neu geschaffenen Regierungsabteilung für staatliche Effizienz Doge war von vornherein auf 130 Tage begrenzt auf Ende Mai. Zwischendurch hieß es aber, dass der Tesla-Chef weiter in Teilzeit als Berater von Präsident Trump arbeiten könnte. In Deutschland hat der Koalitionsausschuss von Union und SPD ein Sofortprogramm beschlossen, um Unternehmen schnell zu entlasten. Wie Bundeskanzler Merz nach der Sitzung am Abend sagte, soll mit dem Maßnahmenpaket die dümpelnde Wirtschaft in Schwung gebracht werden. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Bis zum Sommer soll auch Geld aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen in Investitionen fließen. Das Ziel, bis Mitte des Jahres soll für jeden und jede spürbar werden, dass es mit Deutschland vorangeht. So hat es die Koalition aufgeschrieben.
Im Gazastreifen hat eine große Menschenmenge ein Lagerhaus des Welternährungsprogramms gestürmt und geplündert. Nach UN-Angaben sind in dem Gedränge mindestens 2 Menschen gestorben und viele weitere verletzt worden. Die Organisation sprach von Horden hungriger Menschen, die in das Gebäude eindrangen. Von palästinensischer Seite hieß es, dass auch 2 Menschen erschossen wurden. Die Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin wird seit dem Morgen schrittweise freigegeben. Nach Angaben der BVG sollen seit dem frühen Morgen wieder die ersten Trams fahren. Für die Startphase ist bei der Linie M17 erstmal ein Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt geplant. Die übrigen Straßenbahnlinien werden noch umgeleitet, bis dann ab Samstag wieder überall Normalbetrieb gilt. Die marode